Spuren der Arbeit. Geschichten von Jobs und Widerstand. Pflege. Die Arbeit mit der gestohlenen Zeit. Seiten aus dem Notizbuch einer Pflegerin. Teil 2.
Wir sind nicht die Einzigen, die den Verlust der Handlungsfähigkeit in der Pflegeheimumgebung beklagen. In der Tat ist unsere Infantilisierung durch die Chefinnen nur ein Spiegelbild der Art und Weise, wie ältere Menschen und Menschen mit Behinderung behandelt werden. Es ist, als ob die Bosse, deren Verstand von starren kapitalistischen, geldgierigen Formen durchdrungen ist, nicht verstehen können, was sanft bedeutet. Sie tun so, als ob die Definition von sanft darin besteht, jemanden wie ein Kind zu behandeln, als minderwertig oder um elterliche Kontrolle auszuüben oder autoritär zu sein und anderen den eigenen Willen aufzudrängen. Warum übertrumpft das Argument der Sicherheit, das nur von anderen beurteilt wird, die Autonomie und Wünsche einer älteren Person? Warum sind Krankenschwestern so bereit zu sagen, dass eine ältere Person, die ihren Willen und ihre Wahl ausübt, psychisch instabil ist und psychiatrische Medikamente benötigt? Mit ihren Medikamentenlisten, die endlose Dosen von Sedativen und Depressiva empfehlen, haben sie ein einfaches »Was brauchen sie?« in ein furchterregendes »Das ist es, was sie wirklich wollen, denn das ist es, was ich von ihnen brauche« umgewandelt. Wenn die Bosse von Sanftmut sprechen, aber Autoritarismus praktizieren, liegt das nicht nur an ihren individuellen moralischen Widersprüchen. Es liegt daran, dass die Werte, für die sie zu stehen vorgeben, letztlich von der Gewinnspanne bestimmt werden. Das muss nicht notwendigerweise so sein, aber der Kapitalismus sorgt dafür. Der Hauptgrund, warum die Autonomie eines Menschen mit Behinderung dem Sicherheitsargument unterliegt, ist derselbe, warum das Bedürfnis der PflegeassistentInnen nach mehr Zeit zur Erledigung unserer Aufgaben als Faulheit dargestellt wird. Echte Unterstützung für die alten Menschen und eine gründliche Pflege, die ihre Selbstbestimmung respektiert, würde mehr Arbeitszeit erfordern. Arbeit, die die ChefInnen nicht zu bezahlen bereit sind und die sich in vielen Fällen die eigenen Familien der BewohnerInnen nicht leisten können, weil ihre eigenen Löhne nicht hoch genug sind. Die tickende Uhr und die Sparpläne lassen keinen Platz für die Handlungsfähigkeit der Menschen und einen zu ihnen passenden Rhythmus. Im Kapitalismus sind Pflegeheime keine Orte, an denen alte Menschen die Freiheit haben, über ihr Leben nachzudenken, bevor sie vergehen. Im Kapitalismus werden Pflegeheime zu Todesfarmen, in denen die BewohnerInnen vor dem Tod in die Resignation sediert werden, weil ihre Freiheit zu teuer ist. Um den täglichen moralischen Konflikt zum Schweigen zu bringen, errichten viele von uns Mauern in unseren Herzen und Köpfen. Es ist ein Szenario, auf das ich nicht stolz bin, aber eines, das wichtig ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, aus dem einfachen Grund, dass es passiert. Zumindest möchte ich vermitteln, dass wir das moralische Dilemma, in dem wir als MitarbeiterInnen im Pflegeheim stecken, nicht allein ertragen sollten. Wir umzingeln uns mit Festungsmauern, um Emotionen auszusperren, mit denen wir nicht umgehen können. Ich sehe, dass viele Menschen ähnliche Mauern sowohl in politischen als auch in sozialen Kreisen errichten. Diese Mauern dienen dazu, die Welt zu einem einfacheren, wenn auch manchmal weniger ehrlichen Ort zu machen, durch den man sich bewegen kann. Für viele PflegeassistentInnen ist es die kosteneffizienteste Vision eines moralischen Entschlusses. Anstatt zuzulassen, dass jede Interaktion durch das moralische Dilemma, das sie aufwirft, potenziell destabilisiert, wer wir sind, entscheiden wir stattdessen, welche wir überhaupt in Betracht ziehen und welche wir ignorieren. Wir sagen uns, es interessiert mich nicht mehr. Es ist nicht meine Schuld. Ich weiß, dass mich jemand braucht, aber es ist nicht meine Schuld. Ich kann nicht für sie da sein. Wir geben den ChefInnen die Schuld, einmal, zweimal und dann zu oft. Mit der Zeit verdeckt diese Logik mehr, als sie ursprünglich beabsichtigte. Sie wird benutzt, um Handlungen zu rechtfertigen, die nicht aus der Politik des Managements resultieren. Stattdessen wird sie benutzt, um schlampige Hass zu maskieren, indem man ihr einen pseudopolitischen Anstrich gibt. Wo einige Ignoranz als betäubende Glückseligkeit ansehen, sehen andere den Kampf, die Weigerung zwischen zwei schlechten Optionen zu wählen, als den einzigen Weg, ethisch zu bleiben. Manche errichten so hohe Mauern, dass selbst schmerzhafte Schreie uns nicht mehr erschüttern können. Zu müde oder zu sauer sein löscht die tägliche moralische Entscheidung aus, aus der unser Job besteht. Was soll das heißen? Ich bin grob. Es gibt keine blauen Flecken. Keine blauen Flecken, keine Beweise. Ihre Mauern sind so dick, dass selbst die Ermahnungen und Zurechtweisungen der KollegInnen sie nicht durchdringen können. Die Angst vor Bestrafung ist die einzige Grenze, die bleibt. Andere errichten niedrige Mauern und schrecken vor dem Schmerz zurück, den wir durch Hetze verursachen. Wir bringen Schuldgefühle mit nach Hause über die Wunden, die sich auf der Haut der BewohnerInnen als Folge unsachgemäßer Pflege entwickeln. Das Zusammenzucken im Gesicht von BewohnerInnen erinnert uns daran, langsamer zu werden. Die Ermahnungen anderer KollegInnen, sanft zu sein, bringt unsere Gewissen wieder in Wallung. Wie können PflegeassistentInnen, die selbst Eltern im hohen Alter haben, die BewohnerInnen aus ihrem Pflegeheim grob und gefühllos behandeln? Mauern, die zunächst aus der Not heraus errichtet werden, beginnen sich zu verfestigen. Sie funktionieren dann so, wie es alle Mauern tun. Sie schaffen Ausnahmen von denen, die wir pflegen, und trennen uns von denen auf der anderen Seite. Manche sagen, je länger man in dem Job arbeitet, desto höher werden diese Mauern. Dann muss ich an Menschen wie Elend und Maimuna denken, die das Gegenteil beweisen. Ich weiß, dass das, was sie seit so vielen Jahren am Laufen hält, die Kombination aus individuellem Gewissen und der Unterstützung und Anerkennung ihrer Arbeit durch ihre Communities innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes ist, einschließlich der Religionsgemeinschaften. Ihre Communities inspirieren sie ständig und sorgen dafür, dass sie Verantwortung für eine gute Altenpflege übernehmen. Natürlich steht nicht allen eine solche Möglichkeit zur Verfügung. Es gibt ein Bedürfnis nach moralischer Verantwortlichkeit, das auch durch zusätzliche Zeit und Arbeit nicht erkauft werden kann. Die meisten meiner KollegInnen teilen eine Reihe von Werten und Prinzipien, eine Arbeitskultur, die das Wohlbefinden unserer BewohnerInnen in den Vordergrund stellt. Die Gerüchteküche am Arbeitsplatz zeigt und verunglimpft diejenigen, die sich nicht an diese ungeschriebenen Standards halten. Doch genau darüber gibt es keinen Raum, um offen zu sprechen. Denn jedes Gespräch über Verantwortlichkeit wird derzeit von der Macht des Managements monopolisiert und in Rassismus und kalter Härte gekleidet. Wenn wir auf uns allein gestellt werden, könnten wir uns gegenseitig an unsere gemeinsamen Standards halten, nachhaltige Bedingungen für die Arbeit schaffen und nicht zulassen, dass sich die BewohnerInnen gegenseitig schaden. Aber im Moment bleiben die Methoden der Rechenschaftspflicht, die wir haben, ein Flüstern. Blicke und Gespräche auf Amhamrisch verborgen. Meine KollegInnen und ich unternahmen einige kleine Schritte, um zu versuchen, die Art von Kontrolle über den Arbeitsplatz durchzusetzen, die notwendig ist, um die Pflege zu gewährleisten, die unsere BewohnerInnen verdienen. Wir hatten eine Petition geschrieben, in der wir eine bessere Personalaufstellung forderten und die ChefInnen eine Frist bis zum 3. November gesetzt. Aber der 3. November kam und ging, ohne dass auch nur ein Mucks zu hören war. Abgesehen von der Androhung, uns zu feuern, reagierte das Management weder auf unsere Petition noch auf die Bitte um ein Treffen, um die Probleme mit dem Personalschlüssel zu klären. Also entwarfen einige von uns in unseren wöchentlichen Treffen einen Plan B. Wir würden die erbärmlichen Arbeitsbedingungen im Pflegeheim öffentlich machen. Auf unserem Flugblatt stand: Unsere Arbeitsbedingungen sind die Lebensbedingungen der alten Menschen. Aus Angst vor Repressalien griffen wir auf die Hilfe von FreundInnen und Bekannten zurück, um das von uns erstellte Flugblatt zu verteilen. Es war ein Sonntag, an dem unsere FreundInnen und UnterstützerInnen vor den Türen des Pflegeheims standen, um Flugblätter an die Familie, Mitglieder und Freiwillige zu verteilen, die mit ihren älteren Verwandten den Sonntagsgottesdienst besuchten. Sie erhielten eine breite Palette von Reaktionen, einige wohlwollend, andere weniger. Einige begriffen dies als gewerkschaftliche Bestrebung und beklagten, dass dadurch die ärztlichen Gebühren steigen würden. In unseren Einheiten war das Management in heller Aufregung. Als Reaktion auf unser anonymes Flugblatt druckte die Leitung ihr eigenes, indem sie die Politik der offenen Tür des Heims bekräftigte und ließ dieses Flugblatt allen KollegInnen des Heims und den BewohnerInnen und den PflegeassistentInnen zukommen.
Das ist unbegründet,
sagte der bezahlte Seelsorger des Pflegeheims, als er unsere UnterstützerInnen vor der Eingangstür wegscheuchte.
Seid ihr eine Gewerkschaft, die dieses Pflegeheim zerstören will?
Die nette weiße Dame in hübschem Kleid fuhr fort, die Plakate an Lichtmasten und Schildern, die den Umkreis des Heims umsäumten, herabzureißen. Die neue Pflegedirektion und andere Verwaltungsangestellte kamen aus ihren entfernten Vorstadthäusern zu einer Notfallsitzung am Sonntagabend zusammen. Innerlich hatten wir Angst. Wir wussten nicht, was uns erwartete. Wir taten, was wir taten, weil wir verzweifelt waren. Wir hatten nicht mit dem Ausmaß am psychologischen Druck gerechnet, den das Management auf uns ausüben würde. Sie hatten eindeutig den Rat von gewerkschaftsfeindlichen Handbüchern und ExpertInnen eingeholt. Darauf war ich persönlich und wir alle zusammen leider nicht vorbereitet. In den wenigen Tagen nach der Flugblattverteilung wurden einige von uns einzeln in Sabrinas Büro geschleppt. Erwartungsgemäß kam ich an die Reihe. Sabrina und Huzen bombardierten mich mit Fragen. Zwei gute PolizistInnen und eine böse Polizistin. Das Zuckerbrot oder die Peitsche? Ich konnte wählen.
Ihr Name ist in diesem Zusammenhang gefallen. Wer hat noch mit Ihnen daran gearbeitet?
Wenn Sie uns Ihre Namen sagen, werden Sie nicht die Einzige sein, die die Schuld auf sich nimmt.
Wenn Sie mir nicht sagen, wer die anderen sind, werden wir Sie feuern.
Werden Sie die anderen in Ruhe lassen, obwohl Sie verpfiffen haben?
Sie wissen doch, dass Sie und alle anderen Beteiligten damit gegen das Bundesgesetz verstoßen. Sie stellen die Bedingungen des Privatlebens der BewohnerInnen bloß. Sie verletzen das HIPA. Das ist illegal. Sie können gefeuert und eingesperrt werden. Sie könnten Ihre Lizenz verlieren.
Es ist eine Gewerkschaft beteiligt und wir wollen nur mehr wissen. Es geht nicht um Sie.
Sie feuerten ihre Fragen auf mich ab. Meine Ablehnung und Verweigerung riefen nur noch mehr geschürzte Lippen und feurige Blicke hervor.
Unterschreiben Sie das!
Sie zogen ein Blatt hervor, auf dem stand, dass ich gegen die Unternehmensrichtlinie für die Verteilung von unaufgefordertem Material verstoßen hätte. Ich bin nicht an der Verteilung beteiligt.
Sie wissen, wer es war, aber Sie wollen es nicht sagen. Sie haben die Petition mitgeschrieben. Das wissen wir. Unterschreiben Sie das oder Sie werden gefeuert.
Sie wollen mich zwingen, ein Dokument zu unterschreiben, mit dem ich nicht einverstanden bin?
Sie können Ihre Geschichte in den Zeilen unten erklären, aber Sie müssen es unterschreiben, sonst werden Sie entlassen.
Ich möchte eine Fotokopie dieses Dokuments. Sie zwingen mich gegen meinen Willen zu unterschreiben. Ich weigerte mich zu unterschreiben. Ich schrieb und erklärte, dass ich gezwungen wurde zu unterschreiben und dass mir wegen einer kollektiven Arbeitskampfmaßnahme mit dem Verlust meines Arbeitsplatzes gedroht wurde. Als ich an diesem Tag nach Hause ging, weinte ich. Dann ging ich zum National Labor Relations Board und reichte eine Beschwerde ein. Das Management übte Vergeltungen gegen mich wegen unserer kollektiven Arbeitsaktion. So schwach das Arbeitsrecht auch ist, vielleicht kann es mir dieses Mal meinen Job retten. Später fand ich heraus, dass die ChefInnen mich als eine wichtige Organiserin identifiziert hatten. In der Folge verhörten sie andere KollegInnen heftig und machten ihnen klar, dass jeder Kontakt mit mir sie auf eine schwarze Liste setzen würde. Offenbar hatten sie das verteilte Flugblatt vergrößert und an ihre Wand gehängt. Das Mindeste, was ich mir erhoffte, war, dass das Brüten darüber sie zu unbezahlten Überstunden veranlasste. Die Bosse hielten dies für eine Aktion einer Mainstream-Gewerkschaft von außen. Zum Teil, weil die Mainstream-Gewerkschaften alle Formen von öffentlichen Arbeitskampfmaßen monopolisiert haben und zum Teil, weil sie es nicht für möglich gehalten hätten, dass wir uns alleine organisieren könnten. Sie dachten, sie könnten den jahrelangen Unmut über Überarbeitung und Respektlosigkeit mit Snickers und KitKat-Riegeln als Trostpreise in unseren monatlichen Personalversammlungen ersticken. Sie dachten, sie könnten uns mit dem Köder von $50-Gutscheinen bestechen, so dass wir in einen Wettlauf miteinander treten würden, um MitarbeiterIn des Monats zu werden. Sie dachten, sie könnten unsere Herzen so für sich gewinnen, wie die Öffentlichkeit mit Bannern mit der Aufschrift
»Wir lieben unsere PflegeassistentInnen«.
Was mir half, die Versuche des Management, mich von meinen KollegInnen zu isolieren, zu überstehen, waren die Beziehungen, die wir vor der Organisierung zueinander aufgebaut hatten. Unsere Freundschaften bestanden aus mehr als riskanten politischen Aktionen. Sie bestanden auch aus Unterstützungen und Trost, aus Ratschlägen, wie wir planten, in unsere Heimatländer zurückzukehren, um unsere Familien zu besuchen, und wie wir uns jeweils in Amerika anpassten. Ein anderes Mal sprachen wir über den US-Imperialismus im Irak und Afghanistan, die Revolte in Tunesien und die Revolution in Ägypten.
Wir brauchen Tunesien hier, an diesem Arbeitsplatz,
scherzte Elind. Wir lachten über den Vergleich der beiden Diktaturen zwischen dem nordafrikanischen Land und unserem Arbeitsplatz und wie der Arbeitsplatz die Widersprüche des freien Amerikas verdeutlichte. Wir lachten auch, weil wir wussten, wie schwer das sein würde. Unsere kleine Rebellion hatte schon so viel Vergeltung hervorgerufen. Wie viel würde es brauchen und wie viel mehr würden wir aushalten müssen, bevor ein Tunesien-Moment eintrat? Diese Tage, an denen wir wie ein kopfloses Huhn herumliefen, an denen wir eine Kultur der Solidarität teilten, damit jede von uns ihre Pausen machen konnten, an denen jede von uns manchmal zusätzliche Aufgaben übernahm, damit eine andere ihre Beine ausruhen konnte, diese Momente der gegenseitigen Hilfe und Solidarität zahlten sich aus. Wenn es wenig Klassenkampf gibt, kann eine Kämpferin nur auf ihren Ruf zählen. Das ist schwierig, weil der Ruf so subjektiv ist. Jemand mag dich vielleicht, während eine andere dich aus irgendeinem Grund nicht mag. An einem Arbeitsplatz, an dem Klatsch und Tratsch weit verbreitet sind und an dem der Stress am Arbeitsplatz viele Gelegenheiten für Missverständnisse und Spannungen unter den KollegInnen schafft, ist es schwer, einen durchweg sauberen Ruf zu haben. Jedenfalls beruht der Ruf immer auf einer Reihe grundlegender Fragen. Wie verhältst du dich im Betrieb? Warst du in der Lage, persönliche Dramen beiseite zu schieben, um andere KollegInnen zu helfen? Bist du der Typ, der über andere KollegInnen lästert? Bist du vielleicht der Typ, der sich beim Chef einschleimt? Der Aufbau von persönlichen Bindungen, die den Angriff unserer geldgierigen, skrupellosen ManagerInnen standhalten können, bedeutet, dass wir in unserem Alltag danach streben müssen, bessere Menschen zu sein, die den Respekt der anderen verdienen und füreinander verantwortlich sind. Das erfordert täglich emotionale und mentale Belastbarkeit und Disziplin. Für mich ist das zum Teil das, was Karl Marx meinte, als er sagte, dass sich die Arbeiterinnenklasse im Prozess des Klassenkampfes selbst verwandeln wird. Wir können nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn wir uns auch in bessere Menschen verwandeln. Bei dieser Verwandlung steht im Zusammenhang mit dem Klassenkampf viel auf dem Spiel. Man kann sie nicht vortäuschen, denn die Leute durchschauen das meistens. Wir haben ein Wort dafür in meinem Job, Nagareinia auf Ahamrisch. Es bedeutet leeres Gerede. Die wenigen OrganizerInnen und ich verdienten uns den Namen Shigri Fetari oder UnruhestifterInnen. Ich bin sicher, dass einige Leute es sarkastisch meinten. Andere jedoch sagten es in einer respektvollen und liebenswürdigen Weise als Bezeichnung für diejenigen von uns, die sich widersetzten. Ich erinnere mich lebhaft daran, wie der Arbeitsplatz polarisiert wurde. Ich hatte FreundInnen und ich hatte auch GegnerInnen. In die Zeit, in der die Chefs hart gegen mich vorgingen, indem sie mich bei meiner Arbeit verfolgten, jede Kleinigkeit, die ich tat, kontrollierten, jede kleine Regel am Arbeitsplatz gezielt durchsetzten, um mich aufzuschreiben, wenn ich meine Pause 5 Minuten zu früh oder wenn ich ein paar Minuten zu spät aus der Pause zurückkam, war eine stressige Zeit. »Warum feuern Sie mich nicht einfach?«, fragte ich mich ein paar Mal. Aber ich war zu stolz, um von mir aus zu kündigen. Jess, Mamuna und Saskia und andere, die wussten, dass ich besonders ins Visier genommen wurde, halfen mir aus, wenn ich was nicht schaffte, warnten mich, wenn die Chefs kamen und gaben mir Tipps, worauf sie achten würden. In der Zwischenzeit machte sich Sabrina, die Leiterin der Personalabteilung, daran, mir und anderen KollegInnen zu zeigen, wie Günstlingswirtschaft funktioniert. Benny, einem relativ schüchternen äthiopischen Kollegen, bot Sabrina an, ihm beim Einwanderungsprozess zu helfen, damit er seine gesamte Familie nachholen konnte. Das war ein beispielloser Vorgang. Zumal sie sicherstellte, dass wir alle davon wussten, indem sie ihm den Papierkram im Speisesaal gab. Joanna, der philippinischen Kollegin, die uns verpfiff und dem Management unseren Namen gegeben hatte, bot Sabrina eine Gehaltserhöhung und flexible Arbeitszeiten an. Der Preis des Organisierens war hoch. Wir hatten nun unsere vorgeschriebene Pausenzeit, die uns jeweils zugewiesen wurden. Statt einer ungleichen Verteilung des Personalschlüssels, bei dem jemand 9 BewohnerInnen und eine andere Person 12 BewohnerInnen zu betreuen hatte, hatten wir nun alle jeweils 10 BewohnerInnen statt 8. Die Duschhilfe, die zuvor 10 Duschen pro Schicht ausführen musste, hatte nun 7. Waren diese Veränderungen ein Sieg? Das ließ sich nicht eindeutig beantworten. Ich hatte Glück, dass sie weder mich noch irgendjemand anderen entlassen hatten. Nutze das Arbeitsrecht als Schutzschild, nicht als Waffe, ist ein Slogan, den ich in Kreisen der gewerkschaftlichen Organisierung oft gehört habe. Es bringt zum Ausdruck, dass das Arbeitsrecht in den USA nicht stark ist und dass sich ArbeiterInnen, die versuchen, sich am Arbeitsplatz zu organisieren, nicht darauf verlassen sollten. Kein Gesetz kann die Notwendigkeit kollektiver Aktion politisch bewusster, mutiger ArbeiterInnen ersetzen, die ihre Befreiung selbst in die Hand nehmen. Manchmal dient das Arbeitsrecht sogar dazu, kämpferische Aktionen zu unterdrücken. Trotzdem kann das Arbeitsrecht in kampfschwachen Zeiten nützlich sein, um Zeit und Raum für die Organisierung zu gewinnen. Abschnitt 7 des NLRB gibt den ArbeiterInnen das Recht auf konzentrierte Aktionen rund um die Arbeitsbedingungen. Wenn jemand beweisen kann, dass die Unternehmensleitung Vergeltungsmaßnahmen für eine solche kollektive Organisierung ergreift, dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, einen Brief am Arbeitsplatz auszuhängen, der die ArbeiterInnen über ihr gesetzliches Recht auf Organisierung informiert. Der Aushang, zu dem die NLRB meine Chefs für 3 Monate verpflichtete, rettete mich zwar nicht vor ihren verdeckten Schikanen, aber er rettete meinen Job. Außerdem wurde er zum Gesprächsthema am Arbeitsplatz.
Es ist, als hätten sie sich entschuldigt. Unglaublich!
Wir müssen das Gesetz kennen. Wir müssen es nutzen.
Aber das Gesetz schützt uns nicht. Wenn wir nicht schon eigenständig kollektiv handeln, hätten wir die Petition nicht gemeinsam abgegeben, wären wir gar nicht erst geschützt.
Ich wurde nicht gefeuert. Unsere Erfolge waren zweifelhaft. Wir waren demoralisiert. Wir fühlten etwas Selbstachtung und sammelten einige Erfahrungen, von denen keine wirklich greifbar oder quantitativ war. Aber ansonsten war das Organizing tot. In jenem Dezember, zum ersten Mal überhaupt, boykottierten alle das Weihnachtsessen des Managements. Diesmal gab es kein falsches Lächeln und keine falschen Wünsche. Es durchnässte ihre gottlose Weihnachtsstimmung und sie waren sauer. Die Lektionen aus diesem gescheiterten Organisierungsversuch waren hart erarbeitet. Ich hatte keine Erfahrungen mit Organizing im Job. Es war ein anderes Spiel als die politische Arbeit, an der ich zuvor außerhalb des Arbeitsplatzes beteiligt gewesen war. Rückblickend waren meine KollegInnen und ich zu voreilig. Wir waren nicht auf die Art von Rückschlägen bereit, die wir durchmachen mussten, und nur aufgrund des tiefen Vertrauens und der Freundschaft, die wir zusammen aufgebaut hatten, konnten wir diese Zeit überstehen. Auch hatten wir nicht strategisch darüber nachgedacht, über das Für und Wider uns so schnell durch die Flyer-Aktion zu exponieren. Ich persönlich wurde auch zu offensichtlich als Führungspersönlichkeit zur Zielscheibe. Es waren sowohl meine eigene Unzulänglichkeiten als auch der Plan des Managements, eine Person zur Zielscheibe für die Organisierung von vielen zu machen. Das funktioniert zu ihren Gunsten, weil sie den anderen eine Gelegenheit geben, sich von der Organisierung zurückzuziehen, indem sie den Sündenbock als Beispiel benutzen. Nur die prinzipientreuesten und engagiertesten Leute bleiben nach so einer Situation noch dabei. Fehler, die wir bei der Organisierungserfahrung gemacht haben, sind wichtig, um daraus zu lernen und sie zu ändern. Am Ende erscheinen sie jedoch klein angesichts der Hindernisse, denen wir gegenüberstanden. Unser Arbeitsplatz, an dem wir einen guten Teil unseres Lebens damit verbracht haben, unsere eigenen Instinkte und unsere Intelligenz zum Schweigen zu bringen, an dem jede individuelle Äußerung uns seelische Qualen und Zwang aussetzt und an dem die Bereitschaft, uns der Überarbeitung zu unterwerfen, zu einem Kriterium dafür wird, wie mitfühlend wir sind, dieser Arbeitsplatz ist ein wenig wie eine missbräuchliche Beziehung. Es gibt emotionale Ausbeutung und finanzielle Nötigung, aber man kann diese Beziehung nicht verlassen, weil man für seinen Lebensunterhalt von dieser anderen Partei abhängig ist. Wäre von zwei Individuen die Rede, würde man die Situation als häusliche Gewalt bezeichnen. Die kapitalistische Gesellschaft jedoch hat so viele Vorbehalte gegenüber dem Wert Arbeit, dass sie den Wert des Menschen danach beurteilt, wie sehr sie bereit sind, sich dem Zwang am Arbeitsplatz zu unterwerfen. Es ist der Fokus auf Produktivität, der es den meisten Menschen erlaubt, die autoritäre Disziplin des Arbeitsplatzes zu akzeptieren und die Unterwerfung von Kreativität und freiem Willen als akzeptable Norm zu sehen. Dieser Rahmen ist auch das Rückgrat der Pflegeheimindustrie. Die schrecklichen Bedingungen in einer solchen Form des institutionalisierten Lebens gelten als unwürdig für jemanden, der mobil, unabhängig und arbeitsfähig ist. Für alte und behinderte Menschen werden sie jedoch als akzeptabel angesehen, weil sie nicht mehr arbeiten können. Selbst das christliche Heim, in dem ich gearbeitet habe, das ich als Alternative zur harten, grausamen Welt der alten Menschen zu repräsentieren versuchte, konnte sich dieser Grundphilosophie nicht entziehen. Sie ist das Fundament der Einrichtung. Diese Philosophie ist nicht nur ein Problem eines Pflegeheims oder allgemein von Pflegeheim. Sie ist das Problem unserer Gesellschaft und es wird sich nichts ändern, bis wir aufhören, den Wert eines Menschen danach zu bemessen, wie viel Zeit er in seine Arbeit steckt. Trotz der erschütternden Erfahrungen war es wichtig, sich in diesem notwendigen Kampf zu engagieren. Erstens flöhte es dieser rassistischen, hässlichen Bürokratie Angst ein. Es ließ sie wissen, dass wir zusammenkommen konnten. Und wenn wir das taten, hatten sie eine Menge zu verlieren. Es machte sie ein bisschen weniger arrogant und gab uns etwas Würde. Ich wurde nie wegen meiner Organisierung gefeuert und meine KollegInnen auch nicht. Später erfuhr ich, dass meine KrankenpflegerInnen und Vorgesetzten vom Top-Management stark unter Druck gesetzt wurden, um Gründe zu finden, mich zu feuern. Das ist ihnen nie gelungen. In den Momenten, in denen ich kurz davor stand aufzugeben und eine weitere ungerechtfertigte Abmahnung hinzunehmen, überredeten mich meine KollegInnen, weiterzukämpfen.
Du hast diesen Fleck in deiner Akte nicht verdient. Mach weiter.
Sie besprachen mit mir, wie ich mich am besten wehren konnte und traten manchmal als meine ZeugInnen bei den Verhören durch das Management auf. Sie waren nicht in der Lage, ihren Job aufs Spiel zu setzen oder sich mit mir an direkten Aktionen zu beteiligen, aber sie boten an, was sie konnten, indem sie mir Ratschläge gaben und Strategien für die NLRB entwickelten. Ich habe diese Solidarität nicht als selbstverständlich angesehen. Und obwohl auch sie ins Visier genommen wurden, nur weil sie mit mir in Verbindung gebracht wurden, entschieden sie sich dennoch, in der Nähe zu bleiben. Die Unterstützung, die ich von der Gemeinschaft der unabhängigen GewerkschaftsorganizerInnen um mich herum erhielt, war von entscheidender Bedeutung. Viele hatten ähnliche Erfahrungen gemacht und teilten zu jener Zeit ihr Wissen und ihre Strategien mit mir. Zu wissen, dass ich Teil eines größeren Teams war, gab mir die Kraft, einen weiteren Tag der mentalen Kriegsführung des Managements zu überstehen. Es ist diese Art der Organisierung außerhalb der Kontrolle der Gewerkschaftsbürokratie, die wir mehr aufbauen müssen, gemeinsam. Nichts davon ist einfach und umso mehr brauchen wir einander für die immaterielle Unterstützung und die handfesten Fähigkeiten, die wir anbieten. Lara murmelte in Benommenheit.
Wo ist das schwarze Mädchen? Ich will mein Essen.
Wir, die PflegehelferInnen, sind Menschen, die vertrieben wurden, die in vielerlei Hinsicht gezwungen wurden, aus ihren Heimatstädten, ihrem Ackerland, in dieses Pflegeheim zu ziehen, in einen Job, der nicht unserem amerikanischen Traum entspricht. Getrennt durch unsere Sprache und Hintergründe, philippinisch, äthiopisch, chinesisch, afroamerikanisch, weißamerikanisch, suchen wir nach einigen temporären Momenten des Zusammenhalts und der Solidarität untereinander. Von oben herab manövrieren die Bosse unsere Allianzen, indem sie uns bedrohen, zwingen und verängstigen, uns in sauber getrennte Blöcke von Gelb, Schwarz, Braun, Weiß aufteilen. Sie stopfen uns in unsere zugewiesenen Plätze, sodass unsere Interaktionen mit Spannung und Stress gesättigt sind. Trotzdem rücken wir näher an sie heran. Die meisten weißen BewohnerInnen sind Vertriebene anderer Art. Ihre alten Ideologien wurden durch die BürgerInnenrechtsbewegung, Black Power und den vietnamesischen Widerstand erschüttert. Zusätzlich abgehängt wurden sie durch die Deindustrialisierung, die den Städten, aus denen sie kamen, ein Geschlossenschild umhängte, sowie durch Arbeitsplätze, die ihre Körper bis auf diesen Zustand zermalmt haben. Einige von ihnen schwelgen in Erinnerung an die guten alten Zeiten des industriellen Aufschwungs der Nachkriegszeit, als die rassistische Hackordnung ihnen den ersten Platz zuwies. Es war eine Zeit, in der die Vereinigten Staaten an der Spitze standen. Ein Bild, das durch die CNN-Nachrichten, die in ihrem Esszimmer dröhnten, erschüttert wurde. Ihre Erinnerungen an die guten alten Zeiten verblassen mit der beginnenden Demenz. Ihre Würde in ihren letzten Tagen kann nicht alleine durch weiße Erinnerungen gesichert werden. Sie wird nur gesichert sein, wenn die Erinnerungen der USA an sich selbst nicht so schnell verblassen wie ihre. Wenn wir uns aktiv an den Rassismus und die Gewalt erinnern, die uns an diesem Punkt gebracht haben, die Feuerwehrschläuche und Polizeihunde im Süden und das Napalm in Vietnam, den Rassismus und die Industrieunfälle in den Fabriken und all die anderen Teile der Boomjahre, die der Nostalgie zu entgehen scheinen. Das ist es, was uns, die PflegerInnen und Sie, die BewohnerInnen, verdrängt hat. All das hat uns an diesen Punkt gebracht, wo wir nicht in der Lage sind, den Schmerzen, der uns verbindet, zu kommunizieren, so dass wir uns nur gegenseitig die Schuld geben. All das ist Teil des kapitalistischen Systems, das die migrantischen ArbeiterInnen, die sich um die älteren Menschen kümmern, an den Rand der Gefühllosigkeit treibt. Bis zu dem Punkt, an dem wir uns nur noch während der gestohlenen Zeit um sie sorgen. Ihre Arbeitsjahre in der Boom-Ära werden jetzt in Medicare und anderen Versicherungspolicen gemessen, die ihre letzten Jahre im Pflegeheim bezahlen. Einige, die noch bei klarem Verstand sind, versuchen zu fliehen. Andere machen das Beste aus ihrer Situation und nehmen an den Aktivitäten des Heims teil. Alle wissen, dass in dem Moment, in dem die Demenz oder Alzheimer weiter fortschreiten, das Schicksal, das vor ihnen liegt, nicht viel anders ist als das eines jeden anderen. Ihr Weißsein mag sie vor manchen Elend in den USA bewahrt haben, aber es hat sie nicht vor diesen Ort bewahrt und es wird sie nicht vor dem Grab bewahren. Auch sie haben mit ihren eigenen Augen, Ohren und Körpern gesehen, wie die Vereinigten Staaten auf gestohlener Zeit laufen. Unsere Wege kreuzen sich im Pflegeheim, einer Umgebung, die für die Ausgestoßenen gebaut wurde. Massenproduzierte Mahlzeiten, massenproduzierte Standards, massenproduzierte ArbeiterInnen, die auf Amerikas Schrotthaufen sterben. In diesem Chaos verlieren wir alle einige Aspekte von dem, was wir sind. Vielleicht können wir das, was wir unfreiwillig verloren haben, zurückgewinnen, indem wir uns in der gestohlenen Zeit vereinen. Die Autorin hat inzwischen ihren Job gekündigt und wird in Kürze auf der Krankenpflegeschule beginnen. Sie kann unter hojin.detroit@gmail.com erreicht werden.